Genetische Daten können dabei helfen, Krankheiten besser zu verstehen und Therapien gezielter zu entwickeln. Gleichzeitig gehören sie aber auch zu den persönlichsten Informationen, die es über einen Menschen gibt. Zwischen medizinischem Fortschritt und dem Schutz der Privatsphäre entsteht ein Spannungsfeld, das wir heute genauer beleuchten wollen. Willkommen zu einer neuen Folge von Der Code des Lebens. Mein Name ist Annika Henner und ich spreche jeden Monat mit spannenden Gästen aus der Welt der Genomforschung. Ab dieser Folge übernehme ich die Moderation von Barbara Strobel. Ich freue mich darauf, diesen Podcast weiterzuführen und viele interessante Menschen und Forschungsthemen kennenzulernen. Mein heutiger Gast ist Dr. Vanessa González-Ribau. Vanessa ist promovierte Linguistin und arbeitet beim Deutschen Humangenom-Phenom-Archiv als Koordinatorin für Training mit Fokus auf Datenschutz. Sie hat über viele Jahre hinweg an der Entwicklung von verschiedenen Datenbanken mitgewirkt und ist Expertin für wissenschaftliche Dateninfrastrukturen. Ihre Aufgabe ist unter anderem, Schulungen zum Thema Datenschutz zu entwickeln und so zur Sicherheit aller an der Forschung Beteiligten beizutragen. Vanessa, hallo und herzlichen Dank, dass du heute dabei bist.
Hallo Annika, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Vanessa, du hast einen Doktortitel in Sprachwissenschaften. Wie kommt man denn von der Linguistik zu der Arbeit an Datenbanken oder noch genauer zur Arbeit am Schutz von Genomdaten?
Ja, das ist eine lange Geschichte, aber ich versuche es kurz zu machen. Die Begründung ist aber relativ kurz. Also als Sprachwissenschaftlerin habe ich in Forschungsprojekte gearbeitet, die Sprachen untersucht haben, mit dem Ziel, Menschen zu helfen, diese Sprachen zu erwerben oder besser zu nutzen. Zum Beispiel, einmal wollten wir herausfinden, welche Fehler immer wieder gemacht werden, wenn man Deutsch lernt, sowie wann und wie und warum diese Fehler passieren. Am Ende konnten wir Lernmaterialien erstellen, die genau die bestimmten Fehler adressieren, die bestimmte Gruppen von Lernenden normalerweise machen. Davor haben wir Aufnahmen von Vorträgen und Gesprächen analysiert und Texte aus Aufsätzen und Chat-Unterhaltungen untersucht. Das alles meistens aus dem Unterrichtsraum. Und natürlich, diese Texte und diese Aufnahmen sind Sprachdaten von den Lernenden. Hätten die Lernenden ihre Daten nicht mit uns geteilt, hätten wir die Forschungsfrage nicht beantworten können. Also, nun kurz zu der Frage, wie man von der Forschung zum Datenschutz kommt. Ohne Forschungsdaten gibt es keine Forschung. Deswegen steht die Forschung in der Pflicht, mit diesen Daten verantwortungsvoll umzugehen und diese Daten zu schützen. Das ist ein Datenschatz. Ja, und das ist in der Medizinforschung nicht anders als in der Sprachforschung oder andere Felder. Die Krebsforschung zum Beispiel braucht Gesundheitsdaten und genetische Daten, um Ihre Frage zu beantworten.
Dann starten wir doch mal inhaltlich rein. Was sind denn eigentlich genau genetische Daten?
Genetische Daten sind Daten, die Informationen über das Erbgut und mögliche genetische Merkmale eines Menschen enthalten. Die Genomforschung untersucht diese Daten, um die genetischen Informationen besser zu verstehen und zu medizinischem Wissen beizutragen.
Und inwiefern unterscheiden sich genetische Daten von anderen Gesundheitsdaten? Warum sind sie so besonders schützenswert?
Gesundheitsdaten sind die Daten, die auf körperliche oder geistige Gesundheit eines Menschen beziehen. Und die genetischen Daten können auch Gesundheitsdaten sein. Sagen wir mal, genetische Daten sind wie eine Untergruppe in der allgemeinen Gesundheitsdaten. Denn sie können Informationen über den Gesundheitszustand auch liefern. Sowohl allgemeine Gesundheitsdaten als auch genetische Daten werden meist in zwei eng miteinander verzahnten Bereichen erhoben. Also zum einen die Versorgung, wenn man untersucht wird zum Beispiel, und die Forschung. Das heißt, die Daten stehen direkt bei der Untersuchung, Behandlung oder Vorsorge oder werden gezielt im Rahmen von klinischen Studien oder Forschungsprojekten erhoben. Und der Unterschied liegt an den Datentypen. Also zum Beispiel ein Blutbild kann einiges über eine Person sagen, aber anhand von den Blutwerten allein kann ich nicht bestimmen, wem gehört dieses Blutbild. Also ein Zuckergehalt sagt mir nicht, zu wem diesem Blut gehört. Wenn ich den Namen, Geburtsdatum und Krankenkassennummer zum Beispiel aus der Akte entferne, trenne ich auch die Verbindung zu der Person. Dann habe ich bestimmte Werte, aber ich weiß nicht, zu wem das gehört. Das kann ich zum Beispiel mit genetischen Daten nicht machen. Über das Erbgut hingegen kann ich eine direkte Verbindung zu der Person erstellen. Meine genetischen Daten sind wie eine 1A digitale Fingerabdruck, die immer zu mir und meinem Verwandten führt. Das kann ich nicht trennen.
Ja, das klingt ja nach sehr sensiblen Daten und wir wollen jetzt hier über Datenschutz sprechen. Von daher natürlich die Frage, welche Gesetze und Richtlinien regeln denn in Deutschland den Umgang mit genetischen Daten?
Ja, da müssen wir, es gibt viele eigentlich, müssen wir quasi unterschiedliche Schichten da erkennen. Zum Beispiel, wir haben die europäische Ebene, das ist die Datenschutzgrundverordnung und das regelt alles dann im europäischen Rahmen. Also diese Daten, die wir von wir sprechen, Gesundheitsdaten und genetische Daten, wir haben gesagt, die sind Daten, die direkt sich auf Personen beziehen. Das heißt, im Gesetztext, das sind personenbezogene Daten. Und es ist grundsätzlich verboten, diese Daten zu betrachten oder mitzuarbeiten. Wir brauchen eine rechtliche Begründung. Und dieses Gesetz gibt uns 6 Möglichkeiten, 6 rechtliche Begründungen, 6 Kontexte, wo wir das machen können. Einen davon ist zum Beispiel die Einwilligung. Also die Personen, die diese Daten mit uns teilen, zum Beispiel in der Forschung, die geben ihre Einwilligung und oder ihre Einverständnis, dass diese Daten da genutzt werden. Auch im Gesetz sind die Schutzmaßnahmen beschrieben und andere Maßnahmen, wie man diesen Daten und in welchem Kontext wir arbeiten sollten und was sollten wir machen, um diesen Daten zu schützen. Dann gehen wir zu Deutschland lokal, deutschlandweit. Und dann haben wir dem Bundesdatengesetz. Und das ist spezifisch für Deutschland. Vor allem regelt das so die Listen von Ausnahmen und auch Bußgelder oder Strafen, die da fallen, wenn das Gesetz auch nicht im europäischen Rahmen angehalten wird. Und dann gezielt für genetische Daten haben wir ein Gendiagnostikgesetz und da regelt die Voraussetzungen und Grenzen, wann man genetische Daten nutzen darf für die Forschung.
Okay, wir haben jetzt sehr ausführlich über die DSGVO gesprochen. Wie sieht's denn aus, wenn wir über die EU hinausschauen, wenn Daten über Europa hinausgehend international geteilt werden sollen?
Ja, wie erwähnt, die Datenschutzgrundverordnung, das ist hier wieder Stichwort, auch nicht nur innerhalb Deutschlands, sondern auch europaweit und auch, wenn wir international Daten teilen wollen. Um bestimmen zu können, wie weit sich die Reichweite der Datenschutzgrundverordnung streckt, müssen wir uns erstmal zweierlei kritische Fragen stellen. Und die erste wichtige Frage lautet, wem gehören diese Daten? Wir erinnern uns daran, dass die Datenschutzgrundverordnung sich nicht auf alle Daten im Allgemeinen bezieht. Die Verordnung bezieht sich auf personenbezogene Daten. Und im Konkreten bezieht sich auf Daten von Personen, die in der Europäischen Union oder im europäischen Wirtschaftsraum leben. Auch wenn die Daten außerhalb der Europäischen Union oder dem europäischen Wirtschaftsraum bearbeitet oder verarbeitet werden. Angenommen, eine Universität in Australien macht Krebsforschung mit genetischen Daten von Menschen, die in Spanien und Deutschland leben. Da greift die Datenschutzgrundverordnung. Also das bedeutet, diese Daten werden durch diese Verordnung geschützt und die australianische Universität muss Datenschutzgrundverordnung konform arbeiten mit diesen Daten. Denn wenn die Daten Menschen, die in Spanien und Deutschland leben, gehören, das bedeutet, dass die Daten in der Europäischen Union erhoben wurden. Also in der Europäischen Union erstmal bearbeitet wurden. Und das führt uns zu der zweiten kritischen Frage. Wo wird mit personenbezogenen Daten gearbeitet? Und jede Person, jede Institution, Organisation oder Firma mit Sitz in der Europäischen Union oder im europäischen Wirtschaftsraum ist an der Datenschutzgrundverordnung gebunden, wenn sie mit personenbezogenen Daten arbeitet. Also, eine deutsche Uni zum Beispiel, die auch Krebsforschung macht, stellen wir uns vor, mit genetischen Daten von Menschen aus europäischen Ländern außerhalb der Europäischen Union oder von Menschen aus Amerika oder Afrika. Die müssen auch Datenschutzgrundverordnung, also die Uni muss auch Datenschutzgrundverordnung gemäß arbeiten. Also das bedeutet, dass diese Daten von diesen Menschen auch von der Datenschutzgrundverordnung geschützt werden. Und jetzt haben wir den Schutzumfang von der DSGVO geklärt. So, jetzt kann ich vielleicht ein Beispiel nennen, wie die Datenschutzgrundverordnung das Teilen von Daten oder die Datenübertragung regelt. Also die personenbezogenen Daten von A zum B bewegt werden. Normalerweise, zum Beispiel in dem konkreten Fall von der Einwilligung, wenn jemand sich freiwillig erklärt, dass man wir die Daten nutzen können, wir können die Daten innerhalb Deutschland nutzen, aber auch europaweit, weil dieselben Regeln gelten und dieselben Schutzmaßnahmen. Wenn wir mit dritten Ländern teilen, normalerweise haben wir auch Standardsabkommen, also es gibt Länder, mit denen wir ein Abkommen haben, zum Beispiel die Schweiz, dann sind Länder, die dieselben oder sehr, sehr ähnliches vergleichbaren Schutzmaßnahmen anhalten, so wie in dem Datenschutzgrundverordnung vorgeschrieben wird. Vor anderen Ländern vielleicht haben wir nicht direkt Abkommen mit den Ländern, aber haben wir auch andere Art von Verträgen mit bestimmten Institutionen, die versichern, die Daten so behandelt werden, wie europaweit gewünscht ist und gemäß den Datenschutzgrundverordnung.
Wie sieht denn die konkrete Ausgestaltung von diesen ganzen Gesetzen aus? Also welche Maßnahmen werden im Rahmen der DSGVO umgesetzt? Kannst du ein Beispiel nennen?
Ja, also wir haben schon erwähnt, dass man eine rechtliche Grundlage braucht. Ohne das kann man mit den Daten nicht arbeiten, nicht forschen. Und einmal wir personenbezogenen Daten haben, wie zum Beispiel genetischen Daten, dann gibt's bestimmte Richtlinien. Es gibt die sogenannten Datenschutzverordnung Prinzipien, die regeln, wie man mit diesen Daten arbeiten sollte. Eine von den wichtigen Prinzipien ist, dass man so wenige personenbezogenen Daten nutzen soll wie möglich. Also man stellt sich immer die Frage, welche Daten brauche ich für meine Forschung? Wenn ich zum Beispiel nicht den Namen von der Person brauche und meine Forschung durchzuführen, dann soll ich das entfernen von meiner Akte, von meiner Quelle, von Daten oder einfach nicht mal erheben. Diese Entfernung von direkten personenbezogenen Daten, diese Daten, die zu uns direkt führen, wie den Namen oder den Krankenkassennummer etc., das nennen wir Anonymisierung, also wie bei dem Beispiel von dem Blutbild. Dann trennen wir diese Daten und wenn die Verbindung zwischen diesen Daten und den generischen Daten, dem Blutbild, die jeder gehören konnte, nicht mehr herzustellen ist, dann sagen wir, es sind Anonymdaten und das ist, was das Gesetz will. Leider können wir nicht immer mit anonymen oder anonymisierten Daten arbeiten. Manchmal brauchen wir auch, um bestimmten Forschungsfragen zu beantworten, diese Informationen in den Daten, die direkt zu einer Person führen könnten. Deswegen, für die Nutzung in der Forschung, werden manchmal Daten nicht anonymisiert, sondern pseudonymisiert. Und den Unterschied erkläre ich gleich anhand unserem bekannten Beispiel. Blutbildwerte. Wir haben von unseren Blutbildwerten haben wir Namen, Anschrift und Krankenkassennummer entfernen. Und dann, wenn wir diese Daten löschen und nur die Blutwerte bleiben, dann sind die Blutwertedaten anonym bzw. anonymisiert. Jetzt nehmen wir an, dass wir diese Daten, Namen, Anschrift, Krankenkassennummer, brauchen oder in einem späteren Zeitpunkt brauchen werden. Wir können das nicht löschen. Was machen wir denn? Wir speichern beide Daten getrennt, weiterhin getrennt. Also wir haben zwei unabhängige Dokumente, die wir getrennt in unterschiedlichen Datenbanken speichern. Aber wir vergeben dem einen Dokument mit dem Namen eine Kennung und dem anderen Dokument mit den Blutwerten dieselbe Kennung. Die Daten sind getrennt, aber wir behalten eine Verbindung. Diese Blutwerte, die nennen wir jetzt pseudonymisierten Daten. Allein können nicht zu der Person zugeordnet werden. Aber wenn jemand die Kenntnisse und Mittel hat, diese Kennung zu nutzen, richtig zu nutzen, dann kann man wieder die Daten zusammensetzen und diese Daten können zu der Person führen. Deswegen sind pseudonymisierte Daten weiterhin personenbezogenen Daten. Und darüber hinaus gibt's auch Daten, das vom Datentyp her eigentlich bei diesen Daten eigentlich immer die Möglichkeit besteht, dass diese Daten zu der Person führen könnten. Das ist der Beispiel von dem Fingerabdruck. Wenn ich jetzt meinen Finger in einem Zettel einen Abdruck mache, ich brauche auch in diesem Stück Papier nicht meinen Namen oder Anschrift schreiben, denn allein mit diesem Abdruck besteht die Möglichkeit, es gibt Menscheninstitutionen, die die Kenntnisse und Mittel haben, um diesen Abdruck abzulesen, analysiert, diese Daten oder die Ergebnisse mit anderen Daten aus anderen Datenbanken abgleichen, zusammensetzen und diesen Fingerabdruck kann zu meiner Person zugeordnet werden. Und wir erinnern uns ja, also am Anfang des Interviews habe ich schon erwähnt, dass genetische Daten eine Art einzigartiger digitaler Fingerabdruck sind. Und deswegen es ist bei den genetischen Daten so, dass obwohl wir auch weitere personenbezogenen Daten wie Namen, Alter etc. von den genetischen Daten trennen, die genetischen Daten können trotzdem, also es besteht weiterhin potenziell Möglichkeit, dass diese Daten zu mir und zu meinen Verwandten führt. Deswegen müssen wir in der Forschung mit diesen Daten so arbeiten, wie sie sind, also weiterhin hochsensibel, und dabei kann uns die Datenschutzgrundverordnung helfen. Was können wir so machen und was sagt uns das Gesetz, dass wir machen sollen? Wir sollen diese Daten schützen, indem wir zum Beispiel die verschlüsseln, wenn wir diese Daten teilen und zum anderen Projekt bewegen, sollten die verschlüsseln, über gesicherte Kanäle gehen. Und wenn man mit diesen Daten direkt arbeitet, da gibt's geschützte Umgebungen, die technische und auch organisatorische Maßnahmen einführen, so dass die Daten untersucht werden konnten, mit einem Minimumrisiko, dass die Person wieder identifizierbar ist. Dann gibt's auch weitere Kontrolle, wie nicht jeder kann zu allen Daten zugreifen. Das gibt physische und digitale Kontrolle, damit nur bestimmte berechtigte Personen mit diesen Daten arbeiten können, zum Beispiel.
Bis hierher haben wir sehr allgemein über Datenschutz und den Schutz von Gesundheits- und Genomdaten gesprochen. Schauen wir als konkretes Beispiel auf das Deutsche Humangenom-Phenomarchiv, kurz GHGA. Dort bist du als Koordinatorin für Training mit Fokus auf Datenschutz tätig und dieser Podcast hier wird ja auch von GHGA produziert. Kannst du einmal kurz erklären, was GHGA genau ist bzw. macht?
GHGA ist eine sichere Forschungsplattform in Deutschland, die genetische Daten speichert und für wissenschaftliche Zwecke zugänglich macht. Wir können es das so sehen, dass GHGA wie eine Art Vermittler fungiert. Ein Vermittler zwischen den Einrichtungen, die die Daten erheben, und den Forschenden, die diese Daten für ihre Arbeit nutzen möchten. Was rechtlich aus rechtlicher Sicht wichtig ist, GHGA besitzt die Daten nicht. Die rechtliche Verantwortung bleibt bei den Einrichtungen, die diese Daten erhoben haben. Was macht dann GHGA? Was ist die Verantwortung? GHGA ist verantwortlich für die technische Infrastruktur und sorgt dafür, dass die Daten sicher gespeichert und übertragen werden. Die Frage hier ist, wie gelangen die Daten beim GHGA oder in GHGA und was passiert dann? Zum ersten Schritt. Bevor Daten in GHGA gelangen, werden sie von den einreichenden Einrichtungen, also die Einrichtungen, die diese Daten erhoben haben, die werden so vorbereitet, dass keine direkten sogenannten Identifikatoren erhalten sind. Also diese Stückdaten, die direkt zu den Menschen verbunden sind. Anschließend werden die Daten sicher und verschlüsselt an GHGA übertragen und dort sicher gespeichert. GHGA setzt dabei moderne Sicherheitskonzepte ein und agiert immer gesetzkonform. Zum Beispiel, wir nutzen den Zero Trust Prinzipien. Das bedeutet, dass bei jedem Zugriff streng geprüft wird und unabhängig davon, ob diesen Zugriff auf den Daten von internen, also von innen kommt oder von draußen erfolgt. Das führt uns zum zweiten Schritt. Also das bedeutet, dass die Forschenden können diese Daten nicht einfach so nutzen. Die Forschenden, die die Daten nutzen möchten und Zugriff auf die Daten möchten, sie müssen einen Antrag stellen, der von der datenverantwortlichen Einrichtung geprüft wird. Also die Einrichtungen prüfen diesen Antrag und was wird dabei bewertet? Zum Beispiel, ob das Projekt wissenschaftlich sinnvoll ist und ethisch vertretbar, wird auch darauf geachtet, dass die Nutzung von den Daten durch die vorliegende Einwilligung der Teilnehmenden abgedeckt ist und natürlich, dass alles Datenschutzgrundverordnung konform läuft. Und wenn das alles passt, dann wird ein Vertrag geschlossen und der Zugriff freigeschaltet. Und so durch klare Nutzungszwecke, sichere Technik und eine strikte Kontrolle darüber, wer die Daten nutzen darf oder nicht, so verbindet GHGA moderne Forschung mit strengen europäischen und deutschen Datenschutzregeln.
Bei GHGA bist du dafür zuständig, Trainings zu konzipieren und umzusetzen, damit Forschende lernen, sicher mit Genomdaten umzugehen. Wie sieht sowas genau aus?
Also die Schulungen und Bildungsangebote, die ich entwickle und koordiniere, die können natürlich unterschiedlich aussehen. Die haben unterschiedliche Formate, sozusagen. Gerade arbeite ich intensiv an der Entwicklung einer E-Learning-Plattform, also damit man online lernen kann. Und das mache ich im Rahmen eines unabhängigen Trainingsprojekts, das heißt Assured. Und dieses Projekt bietet Training nicht nur für GHGA, sondern in allgemeinen Institutionen und Einrichtungen, die auch wie GHGA zu dem nationalen Forschungsdateninfrastruktur gehören. Und das sind dabei Institutionen, die nicht nur mit genetischen Daten arbeiten, sondern auch allgemeinen medizinischen Daten, Gesundheitsdaten, soziopolitischen Daten oder Wirtschaftsdaten. Und ja, Annika, das hast du wahrscheinlich gerade eben schon bemerkt oder erraten, was alle diese Institutionen gemeinsam haben, es ist, dass die alle arbeiten mit hochsensiblen Forschungsdaten. Deswegen sind unsere Forschungsangebote auf diese Daten, sind diesen Daten im Fokus und auf diesen Daten spezialisiert. Und wir haben natürlich unterschiedliche Zielgruppen. Dabei, es gibt zwei Zielgruppen, die im Fokus von unseren Training und Trainingsangeboten stehen. Und das ist zum einen die Forschenden, die mit diesen hochsensiblen Daten, Forschungsdaten arbeiten oder arbeiten wollen. Dazu gehören die Forschenden, die diese Anträge stellen. Und zum anderen aber auch die Mitarbeitenden, die in diesen Forschungsdateninfrastrukturen arbeiten. Da gehören unterschiedliche Rollen und unterschiedliche Tätigkeiten. Und die sind auch unsere Zielgruppe. Warum ist es wichtig, dass sowohl Forschenden auch andere Mitarbeitenden genau diese Kenntnisse und Kompetenzen erwerben, die sie brauchen, und mit diesen Daten verantwortungsvoll zu arbeiten? Es ist das wichtig, weil diese Menschen sind keine hochsensiblen Datenmanagement-Experten oder sowas. Denn es gibt ja diesen Studium oder diese formale Fortbildung nicht. Es gibt kein etablierendes Studium oder Ausbildungsprogramm, die sowas beibringt. Normalerweise, diese Menschen sind von Haus her, die haben einen anderen Titel, haben andere Sachen studiert oder gelernt. Die Forschenden zum Beispiel, die in der Krebsforschung arbeiten, die sind eventuell Mediziner, die haben Medizin studiert. Und die sind keine Anwälte oder keine ethische Experten. Und die Menschen, die in diesen geschützten Umgebungen arbeiten und für die technische Umsetzung von diesen Forschungsdatenzentren verantwortlich sind oder dabei involvieren. Es gibt verschiedene Tätigkeiten da. Die sind auch keine Anwälte und die müssen auch, ja, diese Kenntnisse und Kompetenzen erwerben. Und zum Beispiel die Forschenden müssen auch lernen, wie diese sichere Umgebungen funktioniert, was kann man machen, was nicht. Also über den Datenschutzgesetz hinaus oder die ethische Bedenken und ja, die Best Practices, um diesen Forschungsdaten zu managen. Was vielleicht noch wichtiger ist für mich und eine sehr, also die Botschaft, die wir mit unseren Fortbildungen vermitteln wollen, also über die Kenntnisse und Kompetenzen hinaus. Wir finden, es ist wichtig, dass alle Menschen, die mit hochsensiblen Forschungsdaten arbeiten, wirklich die Wichtigkeit dieser Daten erkennen, dass sie also sehr wichtig, essentiell für die Forschung und die Entwicklung sind, aber auch, dass die von lauter Daten nicht vergessen, dass diese Daten zum Menschen gehören. Manchmal man sieht die Daten, aber die Menschen dahinter nicht. Und deswegen, wenn die Leute sich daran erinnern, dann verstehen sie auch, warum das Gesetz da ist und dass auch kein Hindernis ist, sondern tatsächlich das Gesetz versucht zu garantieren, den Grundrecht auf ein Privatleben und eine geschützte Privatsphäre, das haben alle Menschen. Und das Gesetz ist dabei, um das zu garantieren und gleichzeitig aber uns dabei helfen, durch bestimmte Richtlinien und Maßnahmen und Hinweise dabei helfen und ermöglichen, diese Daten für die Forschung sicher zu nutzen.
Angenommen, ich bin selbst Patientin und kann nun darüber entscheiden, ob ich meine Genomdaten, die bei bestimmten Untersuchungen erhoben worden sind, pseudonymisiert mit der Forschung teilen möchte oder nicht. Was muss ich wissen, um eine Entscheidung darüber treffen zu können?
Ja, das ist eine Frage, das ist eine sehr persönliche Frage, die ich eigentlich nicht beantworten kann für die Patientinnen. Was ich zum Beispiel empfehlen könnte aus meiner persönlichen Perspektive, ist die Vorteile und Risiken von das Teilen abbiegen. Und zum Beispiel, es gibt Informationslisten oder Webseiten, die dabei helfen, eine informierte Entscheidung zu treffen. Und würde ich mich informieren und eine ja informierte Entscheidung treffen zu können.
Falls ihr euch näher mit diesem Thema beschäftigen möchtet, das Deutsche Humangenom-Phenom-Archiv hat vor kurzem das Informationsportal Meine Genomdaten teilen und helfen gelauncht. Dort finden Patientinnen verständliche Informationen darüber, was das Teilen von Genomdaten für die Forschung bedeutet und welche Chancen, aber auch welche Fragen damit verbunden sind. Den Link dazu findet ihr natürlich in den Shownotes.
aus gesetzlicher Perspektive. Bei den Risiken muss man vielleicht gucken, es gibt Schutz von dem Gesetz. Zum Beispiel, es gibt eine Informationspflicht. Also wenn man in einer Studie teilnimmt, bevor man sich seine Daten, sich überlegt, die Daten zu teilen, man soll ausgiebig informiert werden, welche Forschungspläne gibt, was passiert mit meinen Daten. Und darüber hinaus, wenn man die Einwilligung unterzeichnet, also wenn man einverständlich ist, dass die Daten für die Forschung benutzt werden, dann behalten die Patientinnen dank Gesetz auch ein gewisses Bestimmungsrecht, das da bei der Einverständniserklärung auch manchmal festgehalten wird, aber auch die Rechte. Also in Kapitel 3 von der Datenschutzgrundverordnung, da gibt's eine Liste von Rechten, die zum Beispiel mir den Recht gibt, immer nachzufragen, welche Daten von mir verarbeitet werden und was passiert mit diesen Daten. Ich soll informiert werden, wie lang diese Daten gespeichert werden oder mit wem die geteilt werden. Ich habe auch ein Recht, dass wenn diese Daten nicht korrekt sind oder nicht vollständig, diese Daten sollten korrigiert werden und vollständig gemacht. Natürlich, ich habe auch ein Recht, meine Meinung zu ändern und meine Einwilligung einfach zurückziehen. Und da gibt's keine rechtliche Konsequenzen für mich. Die Daten werden da gelöscht und dürften für zukünftige Forschungen nicht benutzt werden. Selbstverständlich für Studien, wo diese Daten schon genutzt werden, da können wir diese Studie nicht löschen oder die Daten von da entfernen, die wurden schon verwendet. Aber in Zukunft werden sie nicht mehr verwendet.
Manche Leute haben ja Angst, dass irgendwie negative Konsequenzen auftreten können, wenn sie ihre Daten mit der Forschung teilen. Was würdest du diesen Menschen sagen?
Ich würde sagen, greifen Sie zu Gesetz. Ja, die sind gesetzlich geschützt. Also ich habe schon erwähnt, die Datenschutzverordnung und diese ganzen technischen und organisatorischen Maßnahmen, die man implementieren muss, die man nutzt, um diese Daten zu schützen. Also es ist nicht so einfach, zu diesen Daten zuzugreifen und die misszubrauchen. Da gibt's auch, ich habe vorhin leicht erwähnt, die Gendiagnostikgesetz. Da gibt's auch Schutz, besondere Schutz vor die genetischen Daten. Zum Beispiel, diese Daten dürfen nicht zum Krankenkasse, Versicherung oder Arbeitgeber gegeben werden. Also die bleiben privat, falls man derartige Bedenken hat. Die genetischen Daten, die gehören nicht nur mir, die sind streng, also die sind eng verbunden mit meinen Verwandten, meiner Familie. Gibt's Leute, die da Bedenken haben? Auch die Gendiagnostikgesetz greift in diesem Bereich. Und gerade wenn man an Familie denkt, kommen mir die Vorteile, um die Daten zu teilen, im Kopf. Weil vielleicht die Forschung ist es nicht so schnell, dass mir helfen kann. Aber meine Kinder und meine Verwandten und andere Leute, die vielleicht so eine ähnliche Kondition wie ich haben. Und das sind so Gedanken, über die man übergehen sollte oder ja, das überdenken sollte.
Gerade bei seltenen Erkrankungen und Krebserkrankungen sind Gesundheitsdaten ein entscheidender Baustein für die Forschung. Weil Betroffene über viele Kliniken und Länder hinweg verteilt sind, lassen sich wichtige Zusammenhänge oft erst erkennen, wenn Daten von verschiedenen Personen in gemeinsamen Datensätzen ausgewertet werden. Eine internationale Befragung der europäischen Patientenorganisation EURORDIS zeigt, dass Menschen mit seltenen Erkrankungen in einem besonders hohen Maße dazu bereit sind, ihre Daten zu teilen. Sogar deutlich stärker noch als die Allgemeinbevölkerung. Die entsprechende Studie habe ich in den Shownotes verlinkt. Tatsächlich profitieren Betroffene nicht nur davon, dass andere Menschen mit derselben Erkrankung ihre Daten teilen. Auch Daten von Menschen ohne bekannte seltene Erkrankungen sind für die Forschung wichtig. Denn Forschung braucht nicht nur möglichst viele Daten von Betroffenen, sondern auch Vergleichsdaten von Menschen ohne bekannte seltene Erkrankungen. Erst dieser Vergleich macht viele genetische Analysen überhaupt möglich. Von solchen Datensammlungen profitieren deshalb letztlich Menschen mit seltenen Erkrankungen und Krebserkrankungen auf der ganzen Welt. Dann werfen wir zum Abschluss noch einen Blick in die Zukunft. Welche Rolle können denn neue Technologien für den Datenschutz in der Genomforschung in Zukunft spielen?
Ja, gerade die ganzen Technologien und jetzt so fortgeschrittene, wie die Technologien sind, können viel für den Datenschutz und für die Forschung beitragen. Also es gibt neue Entwicklungen, zum Beispiel es gibt neue Systeme, wie man die Daten verschlüsseln kann. Und gerade so ein Schwachpunkt von der Verschlüsselung, es ist, damit man mit den Daten arbeiten kann oder untersuchen kann, sollen sie wieder dekodiert, also entverschlüsselt. Aber es gibt neue Systeme, die erlauben, mit den Daten so verschlüsselt arbeiten, zum Beispiel. Also da bleiben sie auch während der Forschung, während der Untersuchungen gesichert. Es gibt auch unterschiedliche Kunstmodelle aus der künstlichen Intelligenz, die auch erlauben, die Daten da, wo sie sind, ohne die zu bewegen, zu untersuchen. Und diese Systeme, die werden so Schwarmlernen genannt, weil sie so wie so ein Bienenschwamm arbeiten. Die gehen da, wo die Daten sind, lernen davon, holen sich die Informationen, die sie brauchen, so wie von Blume zu Blume. Und dann kann man mit diesen Daten arbeiten, ohne dass die Daten den sicheren Ort verlassen haben. Da gibt's auch von der künstlichen Intelligenz die sogenannten synthetischen Daten. Das ist, dass diese künstlichen Intelligenzmodelle quasi von echten Daten lernen, aber die echten Daten nicht nutzen, sondern diese echten Daten nachmachen. Und da kann man mit diesen nachmachenden Daten, also diese englischen Daten, aber nicht reale Daten, arbeiten. Den Vorteil davon, also ist, diese Daten gehören zu keine echte Person. Also da wird quasi die Privatsphäre und die Identität von einer echten Person nicht gefährdet.
Mit welchen Entwicklungen rechnest du denn zukünftig im Hinblick auf a) die rechtlichen Bestimmungen in Deutschland und b) die Wahrnehmung von Datenschutz in der Bevölkerung?
Ich bin eine positive Person, also rechne ich mit positiven Entwicklungen. Vielleicht am Anfang, als der Datenschutz eingegangen ist, das ist nicht so lange her, das ist so ungefähr 10 Jahre her, kam die Datenschutzverordnung Gesetz und neue Gesetze. Alle diese Gesetze waren nicht gut miteinander verbindet und manchmal war ein bisschen chaotisch und herrschte so ein bisschen Ungewissheit, wie man mit diesen neuen Gesetzen vorgeht. Aber ich denke, mittlerweile, jetzt in den letzten Jahren, haben wir genug Zeit, um zu verbessern und davon zu lernen. Und die neuen Gesetze sind alle viel besser miteinander harmonisiert und arbeiten darauf hin, dass man die Daten schützen kann, aber trotzdem nutzen. Und deswegen, ja, hoffe ich, dass die Wahrnehmung von Datenschutz in der Bevölkerung auch sich verbessert und das nicht als etwas, das unsere Prozesse langsamer machen oder mich gerade stört, weil ich will jetzt meinen Arzttermin haben und kein Formular lesen und unterschreiben, sondern dass man versteht, ja, den Vorteil von dem Datenschutz, vor allem, wenn man in der Zukunft denkt. Und gerade hier denke ich, was meine Rolle, was ich mache, so Fortbildungen und Schulungen, das A und O sind und weiter, also die Zukunft von dem Datenschutz und auch die Wahrnehmung, wie Datenschutz wahrgenommen wird. Also, ja, die Mitarbeitenden da zu schulen und helfen zu verstehen, wie das Gesetz gemacht wird, warum und wie die gut und sicher umgesetzt werden soll.
Ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch, Vanessa.
Ich danke dir.
Das war Der Code des Lebens, produziert von GHGA, dem Deutschen Humangenom-Phenom-Archiv. Bis zum nächsten Mal.